Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sani, herzlich willkommen heute am 26. August 2023 zur 830. Folge Verbinde die Punkte. Und sie bewegt sich doch, mein heutiger Titel, und ja, es ist wunderbar zu sehen, auch wenn ich mir eine kleine Auszeit von Zeit zu Zeit nehme, dass sich die Dinge ganz ohne mein Zutun weiterentwickeln. Und ja, da haben wir durchaus eine historische Woche hinter uns auf vielen, vielen Ebenen. Und ja, ihr seht es schon, auch in meinem Layout gibt es eine ganz, ganz kleine Veränderung aufgrund gewisser Hintergrundaktivitäten, die ich nicht mehr ausführe. Beziehungsweise habe ich mein Grafikprogramm ebenfalls nun auf Open Source umgestellt und ja, es entwickelt sich. Ich denke, das wird durchaus noch gewisse Veränderungen erfahren in der nächsten Zeit, aber das ist wirklich das aller Unwichtigste bei meiner kleinen Sendung hier. Ich versuche weiterhin das, was sich da auf dem globalen Spielfeld so tut, einigermaßen vollständig zu dokumentieren. Wie gesagt, wenn ich da nicht jeden Tag mit dabei bin, dann leidet die Vollständigkeit natürlich ein bisschen. Ich hoffe doch trotzdem, dass ich das, was ja zumindest auf der Bühne größere Wichtigkeit hat, weiterhin einigermaßen angemessen zusammenfassen kann. So, ja, sie bewegt sich doch. Ich gehe heute natürlich nicht auf Fragen der Erdform oder gar der Erdrotation ein. Ich denke da, Hammer. Noch genug Möglichkeiten, wenn dieses Theaterstück hier sich noch ein bisschen weiter entfaltet hat. Aber wir sehen, dass viele, viele Dinge, die wir da seit vielen Jahren prognostizieren, sehr, sehr langsam auch in den Mainstream eintauchen dürfen. Die Dinge werden den Menschen gezeigt, vor allem in den Vereinigten Staaten. Aber auch wenn wir nach Deutschland blicken, sehen wir, dass die Darsteller mehr und mehr Figuren werden, die ganz öffentlich ihre Position einnehmen dürfen, mit der sie eventuell nicht gerechnet haben. Viele sprechen hier bereits von den Schuldenböcken, die dem Volke dann zu gegebener Zeit zum Fraß hervorgeworfen werden. Natürlich wollen wir auch hier weiterhin dazu aufrufen, dass wir alle friedlich bleiben, auch wenn der ein oder andere durchaus ein ganz kleines bisschen Wut im Bauch spürt. Ein ganz normaler Prozess, wenn man feststellt, dass man sein Leben lang belogen worden ist. Nun gut, wie gesagt, kleinere Vorrede heute, die ein oder andere Veränderung bei mir, aber auch im Weltgeschehen steht an. Und allen voran natürlich die Geschichte rund um Donald Trump und seine 19 Räuber. War das nicht eine Story, die uns da vor rund 22 Jahren aufgetischt wurde? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Donald Trump wurde in Georgia angeklagt, unter anderem wegen Wahlmanipulation. Das Absurde, das Ironische an dieser Geschichte ist ja genau das, dass diese Wahlmanipulation auch den Gegenspielern vorgeworfen wird. Allen voran natürlich Donald Trump, der sich da gegen die vermeintliche Niederlage gegen Joe Biden, ich muss immer wieder lachen, von Anfang an gewehrt hat. Dann hatten wir den Sturm aufs Kapitol und so weiter und so fort. Und nun, fast 3 Jahre später, kommen wir da mit großen, großen Schritten voran. Wir erinnern uns alle an die Krake, wir erinnern uns an Dominion, wir erinnern uns an die Surfer in Frankfurt und die Geschichte in Italien. Und ja, all die Beweise und Indizien, die da vorgelegt wurden, die ganz klar bestätigen, dass eventuell sehr viel mehr als eine Manipulation der Wahl stattgefunden hat. Böse Zungen sprechen hier weiterhin von Betrug. Ich verweise da zum Beispiel auch immer wieder auf den Film, der 2000 Maultiere, 2000 Mules. Also jeder, der sich das Ganze mit offenen Augen angeschaut hat, dem ist bewusst, was da im November 2020 in den Vereinigten Staaten passiert ist. Und wenn es um Wahlmanipulation geht, ist natürlich die USA das einzige Land, wo es da gewisse Verdachtsmomente gibt. Alle anderen wundervollen Demokratien auf der Welt sind natürlich frei von jeglichem Verdacht, hier irgendetwas an den Wahlen der letzten Jahre manipuliert zu haben. Ihr wisst hier, weiterhin eine Satire-Sendung. Das ist jetzt wichtig. Wir haben jetzt auch seit gestern, dem 25. ein neues Gesetz innerhalb der EU, der Digital Services Act, werde ich am Ende der Sendung noch darauf eingehen. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, da nun die Europäische Union bestimmt, was als freie Rede zu werten ist und was böse, gar russische Desinformation ist. Und ja, wir sind weiterhin froh, dass es da Kräfte gibt, die ja nichts anderes wollen als die armen, zum Teil äußerst unmündigen Bürger zu beschützen vor den bösen Meinungen, die da im Internet so rumschwirren. Aber ja, wie gesagt, da werde ich am Ende der Sendung nochmal drauf eingehen. Nun gut, starten wir doch einfach mit den Meldungen. Und ja, ihr seht schon, Donald Trump nicht unbedingt amüsiert, zumindest auf den ersten Blick. Und da wird von Bab dem Mugshot, also dem Fahndungsfoto, beziehungsweise nicht Fahndungsfoto, sondern, wie sagt man da auf Deutsch, wenn jemand verhaftet wird, in Anführungszeichen, dann gibt es Fotos, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, auf Englisch heißt es Mugshot, und es gibt ja diese, ja, schon seit Jahrhunderten eigentlich durchaus bekannte Redewendung, der Schuss, der um die Welt ging, den man auf der ganzen Welt hören konnte, besser gesagt. Und hier ist es eben der Mugshot, Heard Around the World. Und ja, eventuell das genau eine Geschichte, die eventuell sogar als die Verhaftung, die Welt schockieren wird, zu werten ist. Wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste Auslegepunkte. Wir schauen uns halt an, was wir präsentiert bekommen. Und da haben wir eben dieses, ich nenne das einfach mal ein Fahndungsfoto von Donald Trump, der sich jetzt am Mittwoch dem Gericht in Georgia gestellt hat und da eben dieses ikonische Foto dabei herausgekommen ist. Und hier haben wir einen zufälligen Post von Q. Aus dem Jahr 2018, Mugshot heißt es hier auf Twitter, der Schuss, der um die Welt gehört wurde, das große Erwachen, eine Woche, an die wir uns alle erinnern werden. Und ja, ich denke, von einer historischen Woche kann man durchaus sprechen, nicht nur in dieser Beziehung, auf vielen, vielen anderen Ebenen. Bekommt die Menschheit zu sehen, was da mit ihnen geplant wurde, und das ist ja durchaus Kräfte gibt, die sich das nicht so leicht gefallen lassen. Ja, auch die Bild-Zeitung hat gemerkt, springt auf den Zug auf, und eine der ersten Taten von Donald Trump, nachdem er hier das Gerichtsgebäude verlassen hat, er hat seinen Twitter-Account wieder reaktiviert. Er ist seit dem 8. Januar, glaube ich, 2020 inaktiv war. Und natürlich ein Riesen-Comeback. Sein erster Post ist ein Knaller, heißt es hier bei der Bild. Trump twittert wieder. Twitter heißt ja nicht mehr Twitter, sondern X. Und das Ganze heißt nicht mehr twittern, sondern posten. Aber ja, es sei mal alles dahingestellt. Wie gesagt, große Aufmerksamkeit auf diese Klage, die ja gegen Donald Trump angedacht wurde. Und ja, hier haben wir den ersten Post von Donald J. Trump seit dem Januar 2020. Hier heißt es Mugshot am 24.02.2023. Und Trump deutet auch an, worum es hier weiterhin geht, nämlich die Einmischung in die Wahlen. Da weiterhin die Executive Order. Da müsste ich jetzt kurz nachschauen. Ja, hier haben wir es ganz spontan. Die Executive Order 13848, in der es eben darum geht, diejenigen zu sanktionieren, die sich aus dem Ausland in eine Wahl in den Vereinigten Staaten einmischen, und natürlich auch die Amerikaner betrifft, die sich da mit dem Ausland verbünden. Und ich habe es schon gesagt, wir haben Leonardo, SPA, wir haben die Server in Frankfurt, wir haben Dominion, die aus Kanada bzw. Südamerika agiert haben und, und. Und ja, das spielt natürlich in diesen Tagen dann durchaus weiter eine Rolle. Wir werden sehen, wie schnell hier Nägel mit Köpfen gemacht werden können. Die Executive Order 13848, ja nicht die einzige Anweisung von Donald Trump, als er noch Präsident war, die in eine gewisse Richtung zeigt. Und böse, böse Zungen behaupten ja weiterhin, dass Donald Trump immer noch eine gewisse Rechtmäßigkeit hat. Wenn wir uns zum Beispiel die Motorcade, also den Autokorso anschauen, der da zum Gericht geführt hat, gibt es gewisse, sehr, sehr klare Hinweise, dass hier Donald Trump immer noch einen gewissen präsidentialen Schutz genießt. Aber ihr wisst, alles böse Verschwörungstheorien. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Nun gut, bleiben wir bei der Bild-Zeitung. Trump hat die Häftlingsnummer PO1135809, auch schon wunderbare Memes im Internet zu sehen. Grimmig im Gefängnis. Personalien, Fingerabdrücke, Polizeifoto. Kurzbesuch dauerte 20 Minuten. Auch hier hat jemand genau mitgestoppt und ja, es waren tatsächlich 17 Minuten. Alles natürlich völlig zufällig. Und ja, die Bild erkennt ebenfalls hier die historische Bedeutung dieses Fotos. Übrigens der erste US-Präsident, auch wenn er ehemaliger US-Präsident ist offiziell, der polizeilich hier erfasst wurde. So, Trumps historisches Knastfoto ist hier. Darüber wird man in 100 Jahren noch sprechen und laut einem Experten, den die Bild hier zu Wort kommen lässt, es ist jetzt schon eine Ikone. Und ja, da freuen sich natürlich all diejenigen, die da künstlerisch unterwegs sind, sage ich mal. Hier nochmal 20 Minuten Knast für Trump. Das hat es noch nicht gegeben. Ein Ex-Präsident der USA muss ins Gefängnis und sich dort wie ein Schwerverbrecher für ein Polizeifoto ablichten lassen. Am Ende war Donald Trump wieder ein freier Mann. Zumindest vorerst. Da gab es auch eine gewisse Kaution, glaube ich, über 100 oder 200.000 US-Dollar. Und die Gerichtsverhandlung soll ja dann im März, glaube ich, 2024 stattfinden. Nun gut, ja, Trumps perfides Spiel. Der ehemalige Präsident schlägt aus dem Fahndungsfoto Kapital. Donald Trump ist ein Meister des Marketings, heißt es hier beim Tagesspiegel. Und er schaffte es, sich mit dem Strafverfahren in Georgia zu inszenieren. Seine Anhänger sind begeistert. Ja, und da gibt's sogar einen Marketing-Trick. Trump vermarktet sein Polizeifoto bereits auf T-Shirts. Ja, ihr wisst, ich mache auch das ein oder andere T-Shirt. War schon kurz davor, hier mal wieder tätig zu werden, aber ich überlasse da anderen das Feld. Ich denke, meine Stunde wird da schon mal wieder kommen. Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Und möchte nun anderen, die da bereits tätig geworden sind, auch im deutschsprachigen Raum, das Feld gerne überlassen. Dieses Mal, das nächste Mal bin ich dann wieder dabei. Ja, jetzt sehen wir auch, dass nur nach einer Stunde Trump bereits T-Shirts präsentiert hat. Haben wir da ein Foto? Leider nein, aber ich denke, da wird man, wenn man sich ein bisschen umschaut, schaut, sehr schnell fündig werden. Ja, riesen Marketing-Auftritt mal wieder von Donald Trump. Und ja, seine Anhänger stehen weiterhin geschlossen hinter ihm und werden mehr und mehr. Es gibt auch gewisse Aussagen, dass die schwarze Community sich nun mehr und mehr hinter Donald Trump vereint. Ganz Aussagen von einem US-Rapper zum Beispiel. Und ja, Trump war nicht alleine. Hier, ich habe schon angedeutet, 19 Räuber, die sich nun ebenfalls in Georgia beim Gefängnis gemeldet haben. Unter anderem haben wir auch, unsere gute alte Freundin, haben wir sie hier noch dabei? Nein, hier ist sie, Jenna Ellis und die Quaken-Anwältin Sydney Powell, also hauptsächlich Anwälte, die sich da stellen müssten, auch ein sehr, sehr gutes Bild für einen Rechtsstaat, dass hier Anwälte angeklagt werden, aber das einmal dahingestellt. Hier haben wir sie, Sydney Powell, die uns ja allen noch bekannt ist, die Dame, die damals die Krake entlassen wollte. Nicht, dass das irgendwie passiert wäre. Wir haben da Meldungen von der Weiß zum Beispiel, die auch stets nur die Wahrheit berichtet. Sidney Powell hat endlich zugegeben, dass eventuell der Kraken nicht real ist. Eine Meldung aus dem Februar 2022. Ja, So werden die alten Geschichten wieder an die Oberfläche geholt. Böse Zungen werden dann vom Aufwärmen sprechen. Aber ich denke, dass die Fragen, die damals durchaus relevant waren, auch heute noch, ja, durchaus diskutabel sind und, ja, geduldig, wenn es darum geht, hier gewisse Antworten zu erhalten. Ja, der gute alte Wahlbetrug. Und ja, dann blicken wir auf die Beliebtheit von Donald Trump in den USA. Trump hält es inzwischen ja nicht mal mehr für notwendig, gewisse Fernsehdebatten beim Mainstream mitzumachen. Trump sagt Teilnahme an Vorwahldebatte ab. Die erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber wird ohne den früheren US-Präsidenten Trump über die Bühne gehen. Laut einem Medienbericht will er stattdessen dem früheren Fox News-Moderator Carlson ein Interview geben. Und ja, dieses Interview bei Tucker Carlson oder mit Tucker Carlson hat, wie man so schön sagt, das Internet ein bisschen gesprengt. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wir blicken auf die republikanische Partei und das, was sie ohne Trump darstellt. Republikanische Debatte ohne Ex-Präsident erneut bei der Bild. Diese Szene zeigt Trumps wahre Macht. Ja, brisante Frage an den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Würden Sie Trump auch unterstützen, wenn er schuldig gesprochen wäre? Als die Zuschauer der Debatte in Jubel ausbrechen, gehen die Hände hoch. Ja, ich denke, hier sind gewisse Dinge, wenn es um die Wahl 2024 sollte, sie denn stattfinden, geht schon relativ klar. Und ja, damit zum Interview von Tucker Carlson mit Donald Trump. Boom, heißt es hier. Trump bricht das Internet. Es haben mehr Menschen das Trump-Tucker-Interview gesehen, als es im gesamten Wähler in der Wahl 2020 gab. Über 230 Millionen Views und das Ganze ja, geht fort. Als ich das letzte Mal geschaut habe, war es bereits 258 Millionen Zuschauer nur auf diesem einen Kanal von Tucker Carlson. Und dann wird das Ganze natürlich noch auf anderen Kanälen geteilt. Das heißt, eventuell kann man hier von Zuschauern jenseits der 300 Millionen schauen. Und das ist natürlich etwas, da wird sich das ein oder andere Mainstream-Medium, vor allem Fox News, ich könnte jetzt sagen, im Grab umdrehen. Ist ja noch nicht ganz so weit, aber ja, man schlägt sich da natürlich, oder würde man sich natürlich die Finger abschlecken, wenn man ja weltweit solche Zuschauerzahlen hätte. Und ja, das zeigt auch, wie sehr sich das Medienkonstrukt der letzten Jahre gewandt hat. Böse Zungen sprechen ja weiterhin davon, dass alternative Berichterstatter, wie auch ich einer bin, hier dann Mainstream nicht an der Nase herumführen, wird uns nicht einfallen, aber durchaus ein bisschen vor uns hertreiben. Ja, würde ich natürlich selbst niemals behaupten. Jeder macht seinen Job. Nun gut, NTV titelt hier: Trump sollte aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigen. Ein Republikaner, Cassidy, sieht kaum Chancen. Auch da ja, gehen die Meldungen natürlich auseinander. Da ja, der Mainstream weiterhin bemüht ist, natürlich auch die politische Kaste dahinter, Trump als schwach dastehen zu lassen. Erinnert auch natürlich ein bisschen an ja, die Kunst des Krieges. So, was haben wir hier? Trump landet am Strand zwischen Tanga-Verbot und Sexismus. ja, hier heißt es. Trump hat trotz Anklagen und Prozessen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und ja, natürlich ist es nur eine Art von Bevölkerung, die sogenannten frei nach, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Lowlifes, aber auch das nur, ja, natürlich zur Darstellung, dass man ja nicht daran denkt, hier Trump als einen Bildungsbürger zu wählen. Ja, ein guter Demokrat wählt natürlich Joe Biden. Auch das ist in Deutschland nichts anderes, natürlich ist er nicht Joe Biden, sondern ja, die entsprechende ideologische, ja, eventuell sehr austauschbare Klasse. Nun gut, ein wunderbarer Post von Jordan Sather. Hier heißt es, ich denke, die New York Times oder ein New York Times Artikel wurde hier geändert und das, weil er wohl ein bisschen zu viel Wahrheit transportiert hat. Der aktuelle Titel lautet hier: Die schlimmsten Leute bewerben sich fürs Amt des Präsidenten. Es ist Zeit, hier einen besseren Weg zu finden. Sehr entkräftet, eine wunderbare Überschrift, die hier allerdings geändert wurde. Und ja, man kann sich's gar nicht ausdenken. Die Originalüberschrift hieß ja, Wahlen sind schlecht für die Demokratie. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Unsere geliebte Demokratie muss weiterhin aufrechterhalten werden. Ja, wo wir gerade bei der Demokratie sind, hier ein Artikel von Tom Fitton. Die CIA hat Joe Biden bei den Wahlen geholfen. Ja, kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, vor allem weil die CIA ja nicht innerhalb der USA agieren darf. Ja, der größte Auslandsgeheimdienst, der nur muss ein bisschen aufpassen, nicht das Homeland sozusagen verantwortlich ist. Auch das völlig überraschend, haben wir natürlich nicht erwartet, dass Joe Biden da von den Geheimdiensten, CIA, eventuell auch FBI und so weiter, unterstützt wurde. Ja, bleiben wir bei den Bidens, der beliebtesten Familie Amerikas. Hier heißt es, Hunter Biden war involviert, als es um das Trump-Impeachment wegen der Ukraine ging. Auch da wird ja immer wieder sehr, sehr klargestellt, dass gerade die Bidens durchaus gewisse Beziehungen in die Ukraine hatten. Hat man auch die Geschichte rund um Viktor Shokin, als Trump noch Vizepräsident war. Und ja, auch die FAZ merkt es so ganz langsam mit Vaters Namen, Joe Bidens Problem mit seinem Skandalsohn. Ja, seit Jahren steht Hunter Biden wegen ausländischer Geschäfte und privater Eskapaden im Feuer. Die Republikaner haben ihn zu einer Hassfigur im Wahlkampf gemacht. Der amerikanische Präsident schweigt. Ja, auch das wird noch zur Gänze ausgearbeitet werden. Und dort geht es ja immer wieder auch um gewisse Vorwürfe gegenüber Hunter. Die Fotos mit seinen Nichten und so weiter und so fort. Und natürlich sein Engagement in der Ukraine. Und da haben wir einen Artikel hier von donbassinsider.com. Hier geht es um Organhandel und pädophile Netzwerke. Die Hölle, die Kinder erleben müssen, die in der Ukraine oder durch die Ukraine entführt werden. Ja, auch das habe ich immer wieder angedeutet. Ich denke, da kann man im wahrsten Sinne des Wortes sehr tief in den Kaninchenbau hineinblicken. Und ja, auch das wird meines Erachtens im Zuge dieser ganzen Veranstaltung mit an die Öffentlichkeit kommen. So, aus irgendeinem Grund, den ich da gerade ganz leicht angedeutet habe, sind die Amerikaner bzw. das Biden-Regime sehr daran interessiert, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht verliert. Und ja, wie es scheint, kommt man da mehr und mehr an seine Grenzen. Wir haben ja schon die Aussage zu den Cluster-Bomben von Joe Biden gehört, dass man irgendwie ja nichts anderes mehr hat. Und hier ist es nun Waffen für die Ukraine. Warum Washington wackelt? Joe Biden geht das Geld für die Ukraine aus. Ja, er braucht Hilfe der Kongressrepublikaner. Viele Konservative würden sie gern leisten, aber sie fürchten, ja, wen wundert es, Donald Trump. Und ja, hier den schon angesprochenen ehemaligen ukrainischen Ermittler, ich glaube Staatsanwalt war er, Shokin. Er sagt, dass Joe und Hunter Biden beide Bestechungsgelder genommen haben und hinter seinem Rauswurf gestanden sind. Ist das nicht allein schon Korruption, sagt er in einem neuen Bombshell-Interview, wie das immer so schön heißt. Auch da haben wir auch ganz klare Beweise. Dieses Video hat, denke ich, inzwischen schon jeder gesehen, als Joe Biden hier eben diese 1 Milliarde Dollar für die Ukraine an einem Rauswurf mit Shokin, der gegen seinen Sohn Hunter Biden ermittelt hat, festgemacht hat. So, dann eine Aussage eines stellvertretenden Vorsitzenden im Kongress, in dem es um die Ukraine geht, beim Ausschuss, in dem es um die Ukraine geht. Er sagt, er ist sich nicht sicher, ob man in der Ukraine noch gewinnen kann. Und ja, da gab es ja auch gewisse Aussagen der US-Geheimdienste. Was passiert, wenn die Offensive der Ukraine scheitert? US-Geheimdienste schätzen, dass die Ukraine ein zentrales Ziel ihrer Offensive verfehlen wird. Wie reagiert der Westen darauf und welche Optionen hat die Ukraine? Experten geben Einschätzungen. Also ihr merkt schon, auch im Mainstream wird nach 1,5 Jahren rund so ganz langsam klar, dass da wohl nicht viel zu gewinnen sein wird. Und eine Aussage aus Weißrussland. Russland hat alle am Kriegsziel erreicht. Nun ist es Zeit für Gespräche. Deine Einschätzung von Lukaschenko, dem ja, Präsidenten von Weißrussland. So, dann kommen wir natürlich zur nächsten großen Geschichte, die uns da aufgetischt wurde. Der Mainstream war sich sofort einig, das ist schon wie immer wieder ein leichtes Anzeichen dafür oder ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass man eher das Gegenteil glauben sollte, aber das ist nur meine bescheidene Einschätzung. Kreml kondoliert der Familie, Putin bestätigt Tod von Söldnerchef Prigozhin. Ja, nun also doch, Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigt den Tod von Söldnerchef Jewgeni Prigozhin. Er kondoliert der Familie des bei einem Flugzeugabsturz getöteten Wagnerchefs. Man werde sehen, was die Ermittler herausfinden, sagt Putin weiter. Ja, diese Geschichte nehme ich mal ganz neutral hin, mit Betonung auf Geschichte. Wir haben ja nicht zum ersten Mal und nicht nur einmal gesehen, dass Prigozhin es geschafft hat, das eine zu sagen und dann das andere zu machen. Wir erinnern uns an den berühmten Putsch, also dann kürzlich oder ganz plötzlich in Weißrussland wieder aufgetaucht ist. Und ja, ich lasse es mal so dahingestellt. Die einen sagen, er ist tot, die anderen bezweifeln das sehr, sehr stark. Es gab sofort Vorwürfe auch von Joe Biden, dass egal was in der Ukraine passiert oder in Russland passiert, Putin schuld sei. Und ja, natürlich ist sich auch der westliche Mainstream einig, dass Putin hier dafür gesorgt hat, hier seinen ehemaligen Koch aus dem Verkehr zu ziehen. Der Kreml reagiert auf diese Anschuldigung, das sei eine absolute Lüge. Der Kreml wirft oder weist alle Vorwürfe zurück, hier eben eine Tötung von Prigozhin angeordnet zu haben. Und ja, die Bild-Zeitung auf verschwörerischen Wegen, Rätsel um zweites Flugzeug, hat der Wagner-Boss seinen Tod nur inszeniert. Ja, ich lasse es mal so stehen. Wie gesagt, wenn die Bild-Zeitung schon über gewisse Themen schwurbelt, dann muss ich das nicht mehr tun. Wir werden sehen, ob dieser Wagner-Boss mal wieder auftaucht oder ob hier tatsächlich eine Tötung stattgefunden hat. Die einen sprechen ja von einer Explosion, von einem Abschuss, was auch immer da stattgefunden hat. Ich wiederhole meine Sicht der Dinge. Wir bekommen Geschichten präsentiert. So, dann kommen wir so ganz langsam nach Deutschland, wo es ja weiterhin ganz, ganz schlimme Aussagen von der AfD in Persona von Björn Höcke gekommen ist. Höcke zitiert Putin-Rede und trifft unfassbare Russland-Aussage. Und zwar, Deutschland sei laut Höcke auf dem Weg zum gescheiterten Staat, eventuell eine fast schon konservative Aussage, böse zu behaupten, schon, dass man da durchaus schon einen Schritt weiter sei. Und ja, Höcke sieht Deutschland und Russland sollte man sich endgültig mal entscheiden, zusammenzuarbeiten, als konkurrenzlos in der Welt an. Das alte Thema, die deutsche Technologie, die deutsche Forschung, als die noch Bestand hatte. Und die russischen Bodenschätze wären in der Welt, wie gesagt, eine nicht zu überwindende Macht. Und ja, es ist ja kein Zufall, dass es immer wieder Aussagen gab aus den Vereinigten Staaten, aus gewissen Thinktanks, dass es seit über 100 Jahren das Hauptziel der US-Außenpolitik ist, Russland und Deutschland auseinanderzubringen. Da gibt es ja diesen Ausspruch, die NATO hat das Ziel, die USA oben, Deutschland unten und Russland draußen zu halten. Irgendwie so dieser Spruch. Und ja, das Höcke, das jetzt nun aufgreift, ist natürlich ein Unding, sage ich mal. So, dann bleiben wir bei unseren beliebten deutschen Politikern und blicken auf, wie heißt er denn? Olaf Scholz, und hören uns an, was er zu sagen hat.
Es war eine kleine Veranstaltung mit ein paar hundert Leuten, die da gekommen waren, um mir und noch zwei anderen zu deren Unterstützung, ich da hingegangen war, zuzuhören. Und dann kamen einige mit Pöbeln, sehr obszönen Gesten, lautem Geschrei, allen möglichen Trillerpfeifen und sonstigen Dingen, die sie gemacht haben. Und brüllten das. Also ich meine, Frieden schaffen ohne Waffen, das finde ich total lustig.
Frieden schaffen ohne Waffen. Total lustig. Da hat sich unser ja, beliebter Bundeskanzler Olaf Scholz, mal wieder sehr, sehr klar positioniert. Natürlich kann man nur mit Waffen Frieden schaffen. Wir liefern ja nicht umsonst alles, was wir an militärischem Material haben, seit eineinhalb Jahren Richtung Ukraine, beziehungsweise ja noch ein Stückchen weiter, wenn man es genau nimmt. Und ja, auch hier werden ja die ehemaligen Friedensparteien, SPD und vor allem die Grünen, sehr, sehr klar dargestellt, auch inzwischen im Mainstream. Ja, Baerbock, unsere beliebte Außenministerin, zeigt sich enttäuscht von der Wirkung der Russland-Sanktionen. Ja, man hat es geschafft, dass Russland nur die fünftstärkste Wirtschaftsnation der Welt ist und Deutschland kurz vor dem wirtschaftlichen Bankrott steht. Das sieht man an vielen, vielen Stellen. Trotz erheblicher Sanktionen wächst Russlands Wirtschaft. Annalena Baerbock zeigt sich ernüchtert. Mit rationalen Maßnahmen sei der Krieg nicht zu überwinden, sagte die Außenministerin. Ja, dann kommt jetzt vielleicht eventuell sogar das Spezialgebiet der deutschen Außenministerin und der gesamten Ampelregierung. Man muss endlich tatsächlich irrational agieren. Und ja, man hat da durchaus schon eine gewisse Erfahrung, wenn man das so sehen will. So, wir bleiben bei den Grünen. Gekaufte Likes für lang. Nein, Tweet von Grünen-Chefin sorgt für Wirbel. Hier heißt es, Tausende kommentieren und liken einen Tweet der Grünen-Chefin Ricarda Lang. Die Reichweite ist überdurchschnittlich hoch. Die Herkunft der Likes ist zudem bemerkenswert, schreibt ein Nutzer augenzwinkernd auf Twitter. Ein genauer Blick zeigt, es sind Bots. Sind diese gekauft? Nein, das können wir uns nicht vorstellen. Die Grünen-Chefin Lang ist natürlich unglaublich beliebt und das nicht nur bei den tatsächlichen Usern, sondern auch bei den Bots und die müssen dann nicht unbedingt gekauft sein. Und natürlich müssen wir auch noch dazu sagen, dass Lang deine absolute Ausnahme ist. Alle anderen Politiker haben natürlich absolute veritable Twitter, Facebook, Instagram-Accounts und ja, da wird nichts gekauft, da wird nichts gefälscht, nichts manipuliert. Wir leben schließlich weiterhin im besten Deutschland aller Zeiten. Den Menschen wird es auch hier weiterhin gezeigt. Zurück zu Olaf Scholz. Ja, dieser gute, alte, etwas lästige Cum-Ex-Skandal ist wieder in den Medien. Es kann zweifelsfrei bewiesen werden, dass Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss gelogen hat. Nein, er kann sich einfach nur nicht erinnern. Wann verstehen das die Medien, die alternativen Medien vor allem endlich? Und ja, auch die Bild-Zeitung, wie gesagt, schon ein bisschen am Schwurbeln, springt auf den Zug auf. Kanzler wird Cum-Ex nicht los. E-Mails setzen Scholz unter Druck. Das ist alles merkwürdig. Ja, peu à peu, Schritt für Schritt wird's hier offenbart. Und ja, wir bleiben bei Scholz. In Sachen LNG-Terminals und Geldwäsche braut sich um Scholz ein veritabler Skandal zusammen. Kanzler der Trickserei und der Erinnerungslücken. Würdiger Nachfolger natürlich unserer beliebten Bundes-Merkel. So, dann bleiben wir bei diesen Themen. Erster Teil für Rügener Pipeline genehmigt. Geplantes LNG-Terminal. Ja, wir schützen die Umwelt, indem wir zum Beispiel erstmal ein Naturparadies wie Rügen völlig kaputt machen. Hier die Ostsee verseuchen, das Land verschandeln. Aber das ist ja durchaus auch ein Teil der Energiewende, an die wir uns die letzten Jahre gewöhnt haben. Wir müssen uns ja nur mal anschauen, wie viel Wald inzwischen abgeholzt wurde, wie viel Boden versiegelt wurde, nur um ja diese wunderbaren Windräder aufzustellen. Beim Solar ist nichts anderes. Und ja, wir schützen die Umwelt, indem wir sie zerstören, denn das Klima braucht unsere Hilfe, vor allem die aus Deutschland. Alles wunderbar, so wie wir uns das gedacht haben. Wir bleiben auf Rügen. Vielsagende Meldung hier. Der Name war schlecht fürs Geschäft. Wir wollen nicht mehr Habeck heißen. Kaffee auf Rügen benennt sich um. Lassen wir einfach mal so stehen. So, ein weiteres Projekt von Olaf Scholz. 777 Millionen Euro teures Bauprojekt in Berlin. Bundeskanzler Scholz verteidigt Erweiterung des Kanzleramtes gegen Kritik. Ja, ich finde auch absolut gerechtfertigt. Wir können ja unsere geliebte Regierung und vor allem ja den Kanzler nicht in einer Bruchbude hausen lassen. Wir müssen auch ein bisschen repräsentieren, was wir da in Deutschland inzwischen erreicht haben. Wobei da natürlich eine Bruchbude irgendwo auch wieder besser passen wird. Aber ja, sei mal dahingestellt. Und ja, Olaf Scholz weiterhin äußerst, äußerst beliebt beim Volk. Außer, ja, in Bayern hat man da traditionell ein bisschen Probleme. Warum tust du nichts? Scholz erhält gleich zu Beginn eine Kostprobe des Frusts im Land. Am Tag der offenen Türen stellen sich der Bundeskanzler und Finanzminister Lindner den Fragen der Bürger. Ein weitgehend nettes Beisammensein, trotz der großen Verunsicherung. Ja, und Scholz hat sich da selbst wieder ja sehr kritisch geäußert, vor allem gegen seine Kritiker. Und er nennt sie gefallene Engel aus der Hölle. Wer bringt dem Kanzler Manieren bei, heißt es hier bei der Berliner Zeitung. Missachtung von Bürgern, die ihn womöglich gewählt haben. Mit dieser extrem überheblichen Art kann Olaf Scholz nicht weitermachen. Man soll dem Einhalt gebieten. Ich finde, ja, er soll ruhig so weitermachen, bis es auch der Letzte gecheckt hat. Ja, und wo wir gerade bei Demos sind, letzten Samstag bereits vor einer Woche gab es hier diesen dieses Treffen in Magdeburg, sogenanntes Bundesstaatentreffen, glaube ich, die allerdings hauptsächlich friedlich geblieben sind. Und ja, man hat sich da ein bisschen, die Völker haben sich gemischt sozusagen. Gleichzeitig fand eine LGBTQ-Parade bzw. Christopher Street Day statt. Und ja, alles wunderbar gelaufen. Ja, wir mögen es weiter. Und viele natürlich schwarz, weiß und rot. So, dazu ein kleiner Jahrestag. Vor 3 Jahren versuchten 400 Menschen den Berliner Reichstag zu stürmen. Unter ihnen ein Gärtner, ein pensionierter Richter und eine Friseurin. Wir haben 45 Beteiligten nach ihren Motiven gefragt und ob sie es noch einmal täten. Ja, warum haben sie mitgemacht beim Sturm auf den Reichstag? Sturm auf den Reichstag haben wir ja in USA ebenfalls recht ähnlich gesehen, ein bisschen intensiver. Am 6. Januar auch in Brasilien gab es ähnliche Bilder. Und ja, das war natürlich ein wunderbares Foto-Event für all diejenigen, die hier einer gewissen Freiheitsbewegung eine gewisse Gewalttätigkeit und Staatsfeindlichkeit zuschreiben wollten. Eventuell das einer der großen Brüche innerhalb der Freiheitsbewegung während der Corona-Zeit, aber ja, auch das soll jeder selbst für sich bewerten. Nun gut, dann bleiben wir noch bei unserer geliebten Demokratie. Einbruch vor allem im Westen. Deutsche verlieren das Vertrauen in die Demokratie. Wir fragen uns, wie das nur passieren konnte. Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung sind nicht einmal 4 von 10 Deutschen haben nicht einmal 4 von 10 Deutschen noch tiefes Vertrauen in Demokratie und ihre Institutionen. Der Verlust an Ansehen ist rapide, vor allem im Westen und bei den Grünen. Komischerweise, ich denke, im Osten gibt es da nicht mehr viel zu verlieren. Und ja, hier nochmal Umfragedesaster der Ampel. 2/3 der Deutschen wollen eine neue Regierung. Ja, ich bin mal gespannt, ob es Neuwahlen in diesem Fall noch tun werden. Und ja, dann nochmal Blick auf den Kanzler, in diesem Fall aus der Sicht der Wirtschaft. Die Wirtschaft beklagt Kompetenzverlust der Bundesregierung. Das würde ja, implizieren, dass da eine gewisse Kompetenz vorhanden war. Auch das lasse ich mal so im Raum stehen. Und Scholz wurde auch beim Unternehmertag ausgebuht. Ja, wie gesagt, einer der weiterhin beliebtesten Politiker aller Zeiten, wenn wir uns die deutsche Geschichte anschauen. So, dann ein wunderbarer Artikel hier, beziehungsweise Überschrift der Süddeutschen Zeitung. ARD-Talkshows, überall dieselben Nasen. Nein, die ARD schlägt von ihrer Aufsicht grundlegende Kritik an den Polit-Talks entgegen, wie ein internes Papier belegt, warum der Zeitpunkt dafür brisant ist. Ja, ständiger Stargast, CDU-Politiker Norbert Röttgen, hier mit Ralf Stegner und Sandra Maischberger, war 2022 Politiker mit den meisten öffentlich-rechtlichen Talkauftritten. Sogar noch vor Lauterbach. Das verwundert dann durchaus. Nun gut, wo wir bei den Talkshows sind, nach Wirbel um Otto Walkes, der ja nicht mehr politisch korrekt ist oder das auch nie war, aber nun muss man das auch entsprechend bezeichnen. Jetzt warnt der WDR auch vor Harald Schmidt. Ja, Harald Schmidt, einer der wenigen, die sich in der Öffentlichkeit noch einen kritischen Geist scheinbar zumindest erhalten haben. So, zurück zur deutschen Wirtschaft. Hier heißt es, die deutsche Wirtschaft stagniert erneut. Da kam nun eine Warnung der Deutschen Bundesbank. Und ja, vor allem die Löhne werden einen gewissen Druck aushalten müssen. Und der Economist aus Großbritannien trifft den bunten Punkt. Ist Deutschland wieder einmal der kranke Mann Europas? Ja. Nicht, dass es den anderen Ländern tatsächlich sehr besser geht, aber Deutschland ja, stellt ja durchaus eine gewisse Sonderstellung dar. Ja, und damit blicken wir ein bisschen auf die finanziellen, monetären Aussichten. Die Zentralbank verzockt sich gewaltig Euro vor dem endgültigen Aus. Auch das kündigt sich schon etwas länger an. Und ja, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA gibt es da große, große Probleme. Die USA zahlen eine Rekordsumme an Zinsen für ihre oder auf ihre oder ja, nationalen Schulden. Und das ja jetzt mit der ausgesetzten Schuldenobergrenze natürlich. Also auch hier sehen wir immer wieder ganz klare Anzeichen dafür, dass das Fiat-Finanzsystem wohl in den letzten Zügen steckt. Und da braucht man jetzt natürlich eine angemessene Lösung. Kommen wir gleich drauf. Zuerst noch ein Aspekt, den man da mit berechnen darf, wenn das hier mal zugeht. Also, Hunderte.
Ja, also 250 Schiffe.
Ich will das
Konntest du
nicht.
einen gravieren?
So. Hunderte Frachtschiffe stauen sich vor Panama-Kanal und warten auf Durchfahrt. Das eine Einzelmeldung, die allerdings ja für den globalen Schiffsverkehr gerade durchaus stellvertretend ist, da es an vielen, vielen Nadelöhren größere Probleme gerade gibt und ja die Weltwirtschaft mal wieder hier zum Stehen gebracht wird, so zumindest die These, die man da dahinter bringen könnte. So. Ja. Dann blicken wir auf China, wie gesagt. Europa, USA habe ich schon angesprochen. Auch die Russen haben gewisse Probleme, haben jetzt erst die Leitzinsen erhöht vorletzte Woche. Und ja, auch in China gibt es große Probleme. Taumelnde Immobilienriesen habe ich, glaube ich, auch schon angedeutet. Was Chinas Krise für die Weltwirtschaft bedeutet, erst Evergrande, dann County Garden. Immer mehr Immobilienfirmen in China geraten ins Wanken. Die Sorge vor einer Finanzkrise wächst. Das hat auch Folgen für deutsche Unternehmen, die man ja da sehr in China auch involviert sind. So, ja. Die bleiben in China, beziehungsweise in der chinesisch-indischen Grenzregion, heißt es, eine kleine Sensation. Zum ersten Mal seit 3 Jahren tauschen sich die Staatschefs Xi Jinping und Narendra Modi direkt über den Konflikt von China und Indien im Himalaya aus. Ja, warum es dabei auch um Imagepflege geht. Man möchte miteinander, so der Tenor, eine BRICS-Währung etablieren, um den US-Dollar zu stürzen. Wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so euphorisch wie alle anderen, sondern ich sag mal, schauen wir mal, wie das kommen wird. Und ja, der Spiegel hat das Thema nun ebenfalls aufgegriffen. BRICS-Gipfel in Südafrika, der ebenfalls diese Woche vom 22. bis 24. August stattgefunden hat, kommt jetzt die neue Weltordnung. Ja, da freuen wir uns auch alle schon seit längerem drauf. Am Dienstag treffen sich die Staatschefs oder trafen sich die Staatschefs der 5 wichtigsten Schwellenländer, darunter auch Russland und China, was den Club zusammenhält und was er erreichen will. Ich denke, da haben alle in diesen Tagen genug berichtet darüber. Ich fasse das hier alles kurz zusammen. Im Vorfeld wurde bereits von einem Erdbeben gesprochen, das wohl als das signifikanteste oder die signifikanteste Entwicklung in der internationalen Finanzwelt seit über oder seit den letzten 50 Jahren betrachtet werden kann. Vor 50 Jahren, was waren da? What the fuck happened in 1971, die mal die Frage sich stellen kann. Ja, Nixon hat er damals, Richard Nixon hat er damals als US-Präsident den bis dahin noch geltenden Goldstandard temporär natürlich nur ausgesetzt. Temporär heißt ja für immer zumindest ja bis jetzt. Und damit hat er natürlich den Dollar sehr, sehr stark entwertet, das sehen wir bis heute, und ja, vieles möglich gemacht, was eben unter einem Goldstandard so nicht möglich gewesen wäre. Und ja, der Westen hat zumindest mitgespielt. So, dann haben wir ihn, den Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika, anti-westliche Internationale ohne inneren Zusammenhalt. Ja, der Tagesspiegel sieht das natürlich per se kritisch, weil man natürlich ja, ein westliches Mainstream-Medien ist. Aber ich sehe das ähnlich, also wenn man die Konflikte zwischen Indien und China zum Beispiel betrachtet, muss da sehr viel Arbeit geleistet werden, um hier tatsächlich mit einer Stimme gegen den Westen zu agieren. Aber das scheint auch mehr und mehr zu passieren. Und aus dieser Warte gesehen kann man eventuell diesen BRICS-Gipfel in Südafrika durchaus als Erfolg werten, auch wenn es hier nicht die große goldgedeckte Währung angekündigt wurde. Man, ja. rauft sich zusammen, so würde man es, glaube ich, bezeichnen. Schwellenländer treffen sich in Südafrika, plötzlich wollen alle Mitglied werden, und da gab es tatsächlich 6 Länder, die nun 2024 offiziell zu den BRICS-Staaten gehören werden, und zwar unter anderem Iran und Saudi-Arabien. Durchaus bemerkenswert, weil das ja auch ein bisschen um das Öl natürlich geht, und außerdem sind Argentinien, sehr interessant, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate nun offiziell Beitrittskandidaten oder schon bestätigte Beitrittskandidaten. Also wohl auch nicht die letzten Länder, die da diesem neu entstehenden Riesenblock beitreten werden. Durchaus, wie gesagt, große Entwicklungen, und das, sagt sogar die Berliner Zeitung, ist als eine Niederlage für von der Leyen und Borrell zu werten. Die BRICS-Gruppe bekommt 6 neue Mitgliedstaaten. Es bleibt abzuwarten, ob die Beamten in Brüssel beginnen werden, die Begrenztheit der Macht Europas zu erkennen. Ja, schauen wir mal, ob da noch irgendwas da ist, das einen gewissen Erkenntnisprozess auslesen könnte. So, auch hier heißt es aus der Schweiz, der Westen gerät immer stärker unter Druck. Jetzt ein Statement zum Abschluss des BRICS-Gipfels. Und Brasilien und Argentinien feiern neue arabische Mitglieder der BRICS-Staaten. Also da große, große Feierstimmung, da man eventuell hier die Hegemonie der Vereinigten Staaten, vor allem des Petrodollars, nun endgültig beendet, beziehungsweise seinen Niedergang endgültig eingeleitet hat. Und hier heißt es bei der Welt dazu, so wollen 5 Staaten die Vormacht des Dollars brechen. Ein historisches BRICS-Bündnis. Hier nochmal, der Dollar gilt seit Jahrzehnten als unangefochtene Weltleitwährung, obwohl auf die USA nur rund 10% des Welthandels entfallen. Jetzt plant ein brisantes Bündnis mit Brasilien und Russland an der Spitze seine eigene gemeinsame Währung. Im Zentrum der Idee steht Gold. Wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, offiziell kam da noch nichts. Und hier ein kleiner Post zu dem Thema. Die neue Zusammensetzung der BRICS wird 80% der weltweiten Ölproduktion kontrollieren. Mit der Aufnahme Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran in die BRICS-Staaten wird die Union in der Lage sein, den Löwenanteil der weltweiten Ölproduktion zu kontrollieren. Gleiches gilt für das starke BIP-Wachstum der neuen BRICS-Staaten. Es wird 30% des weltweiten BIP ausmachen und 30 Billionen US-Dollar übersteigen. Also hier sehen wir weiterhin ganz klar eine gewisse Machtverschiebung, die natürlich, wie schon angedeutet, den Dollar schwächen wird. Man beendet die Tatsache, dass man sich auf den US-Dollar verlassen muss. Und das war eines der hauptsächlichen Tagesordnungspunkte während dem BRICS-Gipfel. Und hier nochmal nach dem BRICS-Gipfel. So realistisch ist eine Entthronung des US-Dollars. Also auch hier wird die Schaffung einer neuen Währung erwähnt. Mal schauen, wie lange das noch dauern darf. Und hier nochmal bei Tichy. BRICS-Gipfel in Südafrika, Schwanengesang des Dollars. Und eventuell muss sich der Dollar da selbst ein bisschen wandeln. Goldpreis für Expansion dank BRICS, eine Markus-Krall-These, die wir hier sehen. Der 22. August wird der schwarze Schwan des Währungssystems sein, so Markus Krall. Der Goldpreis werde dank dem BRICS-Staaten explodieren, haben wir bis jetzt nicht gesehen. Und hier heißt es beim Tagesspiegel, König Dollar und sein wackeliger Thron, die Krise der Leitwährung bedroht die ganze Welt. Schauen wir mal. So, und dann titelt die Wirtschaftswoche tatsächlich, kehrt Amerika zum Goldstandard zurück. Ein Artikel aus dem Oktober 2022. Ich habe das zu Beginn meiner Sendungen ebenfalls immer wieder erwähnt. Einer der Vorreiter in den Vereinigten Staaten ist der Abgeordnete Mooney, den ich da immer wieder mit in die Sendung mit reingenommen habe. Und wir schauen uns an. Ich bin da eher auf eine andere Schiene unterwegs, aber ich lasse mich da auch natürlich gerne überraschen. So, und die andere Schiene, ihr wisst es, ist eine Art digitales Gold, sprich der Bitcoin. Und da sehen wir ebenfalls, dass der ein oder andere Staat sich da etwas überlegt hat. Unter anderem ist es nun der Oman, der 1,1 Milliarden US-Dollar investiert hat, um die Bitcoin-Mining-Infrastruktur im Land aufzubauen. Das macht man natürlich völlig ohne Grund und aus jedem Zusammenhang gerissen. Nur mal so. So, vom Oman blicken wir dann nach Westafrika. Niger schließt Militärpakt mit Burkina Faso und Mali. da auch weiter große Bewegungen. Die Militärjunta im Niger verweist französischen Botschafter des Landes. Wir sehen da mehr und mehr, wie die Franzosen aus der ehemaligen Kolonialregion vertrieben werden. Der französische Botschafter Sylvain Ité hat 48 Stunden Zeit, um das Land zu verlassen, teilt das nigrische Außenministerium mit. Die Lage im Niger ist weiterhin angespannt. Ja, auch da sind wir gespannt. Was kommen wird? Auch die Wagner-Gruppe war im Niger durchaus oder ist im Niger durchaus aktiv, sucht da vor allem eventuell sogar Söldner, um hier weiter vorgehen, zu unterstützen. So, vom Niger blicken wir nach Südamerika bzw. Mittelamerika, wo eine durchaus bemerkenswerte Sache stattgefunden hat, die uns an frühere Zeiten fast erinnert. Staatschef Daniel Ortega löst den Jesuitenorden auf. Bemerkenswert. Die autoritäre Regierung, natürlich autoritär, Nicaraguas, hat den katholischen Jesuitenorden den Rechtsstatus als zivile Organisation entzogen. Das Vermögen der Gemeinschaft werde beschlagnahmt, hieß es in einer Resolution des Innenministeriums. Ja, für diejenigen, die wissen, was der Jesuitenorden darstellt, mit Sicherheit eine bemerkenswerte Meldung. So. Und ja, damit kommen wir ein bisschen nördlich in Mittelamerika, Mexiko und vor allem auch in Kalifornien waren Opfer von Hillary. Nein, nicht Hillary Clinton, in diesem Fall zumindest nicht, sondern des Tropensturms Hillary. Interessante Zeiten. Erst Erdbeben, dann Tropensturm im Großraum Los Angeles. Hillary hat die Westküste der USA erreicht, also schon vor mehreren Tagen, und versetzt die Region mit den Metropolen San Diego und Los Angeles in einen Ausnahmezustand. Kurz vor der Ankunft hat es nördlich von Los Angeles ein Erdbeben gegeben. In Mexiko kostet das Unwetter Menschenleben. Ja, durchaus vielsagend, dass das Ganze Hillary getauft wurde. Und dann blicken wir auf die Katastrophen, die da weltweit momentan passieren. Brände, Überschwemmungen, Erdbeben wechseln sich ab. Und vor allem die Brände sind es, die man da durchaus kritisch betrachten darf. Das New York City Fire Department hat einen Brand in Brooklyn löschen müssen. Das vielleicht noch ein Zufall, aber wenn man sich anschaut, was hier weltweit los ist, dann kann man da eventuell nicht mehr an Zufälle glauben. Böse Zungen sprechen hier bereits von Angriffen. Blitze und Wind fachen Feuer an. Situation ist düster. Kanada zählt knapp 400 Brände. Ihr wisst, alles natürlich der Klimawandel. British Columbia erklärt den Notstand. Ähnliches sehen wir auch in Washington, also im Nordwesten der USA, wo sehr viele Brände aufgetreten sind. Und da kommt es durchaus zu interessanten Bildern. Auch hier die Meldung, Brände in Europa und Kanada halten Zehntausende in Atem. Ich habe da immer wieder gewisse Theorien dazu geäußert. Und ja, wir können auch nach Griechenland schauen, wo mehrere Orte evakuiert wurden. Auch hier ein Waldbrand. Und ja, da haben wir schon die ersten Meldungen. Ein Minister geschimpft, die den Brandstifter abschauen, da hier 79 Menschen verhaftet wurden. Keine Klimaschützer. Natürlich nicht. Also auch hier die Brandstiftung mal wieder Hauptursprung der Waldbrände. Und da kann man unterscheiden, klassische Waldbrandstiftung, also Feuerzeug und Kanister Benzin, aber auch Technologien, die nicht jedem zugänglich sind, werden hier eventuell eingesetzt. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Auch auf Teneriffa brennt der Wald weiter außer Kontrolle, wird hier davon gesprochen, 8000 Hektar Natur zerstört. Und auch hier gibt es gewisse Aussagen, dass hier eben nicht der Klimawandel verantwortlich ist. Nein, die Feuer auf Teneriffa wurden ebenfalls durch Brandstifter gelegt. Und ja, das kann man eventuell auf einen Großteil der weltweit zu betrachtenden Waldbrände gesagt werden. So, bevor wir wieder zu den Waldbränden kommen, eine kleine Panikmeldung aus dem Atlantik. Steht der Golfstrom vor dem Kollaps? Ja, das wäre es natürlich noch. Seit langem wird in der Wissenschaft die Frage diskutiert, ob der Golfstrom irgendwann mal zusammenbrechen könnte. Forscher sind skeptisch. Entwarnung gibt es aber trotzdem keine. Na, Entwarnung kann man natürlich nicht geben. Nicht, dass die Leute da aus dem Panikmodus entlassen werden. So, und wo wir gerade ja bei gewissen Themen sind, blicken wir auf eine weitere Verschwörungstheorie, die da inzwischen im Mainstream offen diskutiert wird. Mit Geoengineering die Sonne verdunkeln, um die Eisschmelze zu stoppen. Und jetzt pass auf. Hier heißt es, noch sind es normale Kondensstreifen, die man manchmal am Himmel sieht. Ja, lieber MDR, alles gut. Wird es bald eine Zeit geben, wenn großflächig Aerosole in die Stratosphäre gebracht werden, um die Strahlung der Erde auf die Sonne abzuschwächen? Ja, da wird einem richtig schlecht, wenn man diese Weltsicht betrachtet. Ja, aber ich lasse mal so stehen auch hier. Wir wollen noch ein gewisser Erkenntnisprozess einsetzen. Bei web.de heißt es Geoengineering gegen Klimaerwärmung. Forschende sind alarmiert. Die US-Regierung will prüfen lassen, ob die Klimaerwärmung auf der Erde durch Geoengineering aufgehalten bzw. verlangsamt werden kann. Wissenschaftler weltweit warnen vor den möglichen Folgen. Ja, wie gesagt, Gott sei Dank wird da heute noch nicht irgendwie in der Atmosphäre mit Aerosolen rumgepusht. Wie gesagt, wir haben es vom MDR schwarz auf weiß. Das sind alles normale Contentstreifen, die wir da tagtäglich an den Firmament sehen. Und hier ist dann bei der Süddeutschen Zeitung wolkenlos. Schiffe wollen Erderwärmung aufhalten, indem man hier, das ist ein unglaublicher Artikel, den man hier wirklich schlecht lesen kann. Also, seit 3 Jahren müssen Schiffe sauberer fahren. Das ist gut für Luft, aber es verschärft auch den Klimawandel. Ja, wie aus einer Umweltschutzmaßnahme unabsichtlich ein globales Geoengineering-Experiment wurde. Ja, ihr seht schon hier die etwas unnatürlichen Wolkenformationen. Sind es eventuell nicht nur die Flugzeuge, die dafür gewisse Dinge verantwortlich sind, was ich mal dahingestellt. Ihr merkt, das Thema erreicht den Mainstream. Nun gut. Das Wichtigste natürlich weiterhin ist, dass wir alle miteinander das Klima schützen. Da sind wir uns hoffentlich weiter einig. Und ja, stellen uns natürlich hinter die Aussage eines ZDF-Journalisten, der sich sicher ist, wer Klimaschutz nicht umsetzt, ist Staatsfeind. Wunderbare Aussage. Der WDR-Journalist Östen Terli attackiert auf Twitter. Wer die Klimapolitik ausbremst, soll Staatsfeind oder Demokratiegefährder sein. Es ist nicht das erste Mal, dass öffentlich-rechtliche Journalisten Kritikern der Klimapolitik absprechen, Demokraten zu sein. Spricht es. Ja, egal. Wie gesagt, egal. Die gute alte Demokratie. Und wo wir gerade beim Klimaschutz sind, bei den Schiffen, Bahnen, vor ein paar Jahren wurden ja Plastikströme verboten, um ja hier Papierstrohhalme einzuführen. Und böse Zungen haben ja schon damals behauptet, dass das nicht allzu gesund sein kann, weil sich Papier einfach auflöst. Im Weißbier oder in der Cola, wo auch immer man seinen Strohhalm reinsteckt. Und ihr werdet es beobachtet, mal das Ganze eine halbe Stunde im Glas lässt. Der kann am Boden des Glases ganz, ganz deutlich sehen, was sich da auflöst. Und nun hat man völlig überraschend festgestellt, dass Papierstrohhalme lang anhaltende und potenziell toxische Chemikalien enthalten. Wer hätte es gedacht? Und ja, böse Zungen behaupten dann sogar noch dazu, dass eventuell eine gewisse gesundheitliche Gefährdung, vor allem kleiner Kinder, da in gewissen Kreisen durchaus gewollt sein könnte. Aber das würde ich natürlich ebenfalls niemals, niemals behaupten. Wäre ja mal wieder eine Verschwörungstheorie. So, dann noch eine Meldung zum Geoengineering. Aluminiumstaub von Geoengineering oder von, ja. Ein Treibstoff, mit dem Geoengineering betrieben wird, Aluminiumstaub aus Geoengineering, so rum, könnte die Waldbrände laut diesem Auto hier noch befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, auch Verschwörungstheorie. So, dann bleiben wir doch beim Geoengineering. Linienflugpilot seit mit 34 Jahren und entlarvt das Chemtrail-Programm. Sie machen das schon seit Jahren. Wer hätte es gedacht? Und ja, bewegen wir uns jetzt ein bisschen in die Welt der Schwurbelei. Sprich auf Twitter, X. Hier wird zum Beispiel diesen kleinen Video gefragt. Warum raucht der Boden? Was ist da los in Nürnberg? Hier auch immer weiterhin die These, dass gewisse Kämpfe auch unterirdisch ausgetragen werden. Aber das ist natürlich ebenfalls Schwurbelei. Und warum wir gerade beim Schwurbeln sind, sehr bemerkenswertes Video aus Kanada. Kanada, Häuser brennen, Bäume nicht. Das intelligenzselektive Feuer aus Hawaii ist nach Kanada gereist. ist wohl auf Tournee, wie es heißt. Und ja, ein Waldbrand heißt ja nicht gleichzeitig, dass auch der Wald brennen muss. Ja, man kann sich hier durchaus fragen, was den Wald verschont und die Häuser eben abfackeln lässt. Ja, da haben wir dahingestellt. Wir haben hier Bilder aus dem schon angesprochenen Staat Washington. Auch hier sieht man ja, stehende Bäume und verbrannte Häuser und angebrannte Autos. Auch das ist völlig normal. Und ja, hier heißt es dann, liebe Menschen aus Amerika, Kanada und der Welt, das ist nicht normal. Das ist kein Klimawandel, wenn man sich hier die Karte anschaut. Aus Westen Amerikas, hier von Los Angeles bis hoch nach Alaska, brennt die Luzi, hätte ich jetzt was gesagt. Und ja, hier noch ein kleines Video diesbezüglich. Die ganze Welt ist momentan am Brennen und es ist nicht wegen dem Klimawandel, wie es hier heißt natürlich, von Stu Peters. Und damit nochmal ein Blick nach Hawaii, wo interessanterweise festgestellt wurde, dass die Farbe Blau wohl da eventuell geholfen hat bei gewissen ja, Versuchen, Schäden durch die Brände zu verhindern. Ja, also ein blaues Auto und blaue Sonnenschirme sind komplett unberührt, nachdem hier 3 Millionen, nachdem dieses Video nach 3 Millionen Likes auf TikTok entfernt wurde. Bitte machen Sie keine voreiligen Verbindungen. In Maui sehen wir hier eben sehr, sehr komische Dinge. Also hier haben wir zum Beispiel ja, dieses blaue Auto, das völlig unzerstört ist. Was haben wir noch? Und diese ja, Sonnenschirme. Und dann ein kleiner Test. Unglaublich, was hier, wie sie heißt. Sehr interessant anzusehen, wenn man bedenkt, was es mit dem nicht verbrannten blauen Auto in Lahaina und den blauen Regenschirmen gesehen haben. Für solche Dinge muss man das Internet lieben. Also hier ein Laserstrahl, der gelb, rot, grün und weiß anzündet, aber blau, das blaue Tuch, absolut unversehrt lässt. Ja, bitte erklären Sie mir diese physikalische Ungereimtheit. Ja, kann sich natürlich keiner erklären. So, und wo wir gerade bei physikalischen Ungereimtheiten sind, erinnere ich ganz kurz nur an den Hurrikan, der am 11. September 2001 vor oder auf New York zugerast ist, von dem man nichts mehr gehört hat. Der Hurrikan, der New York am 11. September 2001 ja, nicht getroffen hat, der Hurrikan Erwin, ja, genannt, als leichter Anstoß zu sehen, hier ein bisschen tiefer hinzublicken. So, und dann ja, zurück nach Hawaii, wo 13 Tage nach der Feuerkatastrophe auf Maui der US-Präsident Biden das Katastrophengebiet besucht hat. Eine Übersetzung, was die Bewohner über Biden denken, ist nicht notwendig. Die internationale Zeichensprache versteht jeder. Ja, ich denke, auch hier wurde es den Menschen sehr, sehr deutlich gezeigt. So. Damit zu einem weiteren, ja, durchaus traurigen Thema. Es hatte ja schon rumgesprochen, dass eventuell gewisse, ja, wirtschaftliche Gründe dahinter stecken könnten. Ich habe auch schon die verschonten Villen der Reichen gezeigt. Und hier sagt nun der Gouverneur von Hawaii, dass der Staat, ja, wohl darauf aus ist, Land zu kaufen, das, ja, im Feuer zerstört wurde. Na, wer hätte es gedacht? Und eine sehr viel, ja, schlimmere Frage hier, ähnlich wie es damals in Haiti war. Hier heißt es, Bericht der hawaiianischen Schulbehörde. Über 2000 Kinder werden 2 Wochen nach dem Brand auf Maui in öffentlichen Schulen von Lahaina vermisst. Ja, und hier nochmal, legitim, CH. Vertuschung auf Maui, wo in aller Welt sind all die Kinder? Ja, auch das muss man immer wieder feststellen. So. Dann bleiben wir in den Vereinigten Staaten. SpaceX wegen Diskriminierung von Flüchtlingen angeklagt. Das US-Justizministerium geht gegen Elon Musk Raumfahrtunternehmen vor, weil es JobbewerberInnen in die Irre führt. Also nichts mit weiß-deutsch und weiß-männlich-deutsch. So heißt es, glaube ich. Wie kann hier SpaceX nur so agieren? Braucht man eventuell in der Raumfahrt gar keine Fachkräfte? So, und ja, wo wir gerade bei der Raumfahrt sind. Die Geschichten gehen weiter. Ja, es ist die russische Luna 25 und die indische Chandrayaan 3 in einem Space-Rennen zum Mond, beziehungsweise im Südpol des Mondes. Ich muss da nicht weit tief drauf eingehen. Die Missionen sind dazu gedacht, hier ja, zu landen, während die Länder hier sich am BRICS treffen. getroffen haben. Und ja, dann hatten wir schon die Enttäuschung in Russland. Technische Panne, russische Sonde Luna 25 auf dem Mond abgestürzt. Ja, da kann man sich zumindest nicht so blamieren, wie es die Inder meines Erachtens getan haben. Nichtsdestotrotz hieß es für den russischen Weltraumgeneral Sorokin, dass er ja seinen Job wohl verloren hat. Und bleiben wir noch ganz kurz in Russland. In der Vergangenheit heißt es, es war nicht nur die NASA, die die Mondlandung gefälscht hat. Auch Russland hat eine Mondlandung vorgetäuscht, aber die war so unecht, dass man die in den westlichen Medien tatsächlich nicht hat zeigen können. Wenn man sich die Bilder der Amerikaner anschaut, die ein bisschen durchgeht, dann ja, war es auch nicht unbedingt eine Glanzleistung, aber die Menschen haben es ja trotzdem geschluckt. So, dann blicken wir nach Indien, wo hunderte von Menschen wie einer Animation zugejubelt haben. Sanftlandung. Indien ist auf dem Mond. Man hat es tatsächlich mal wieder geschafft, das Ganze nicht wirklich zu filmen, aus welchem Grund auch immer, genauso wie das berühmte Foto von unserem ja, beliebten Planeten auch noch niemand geschossen hat. Kurz nach der Bruchlandung einer russischen Raumsonde auf dem Mond hat Indien eine sanfte Landung auf dem Erdverbanden geschafft. Will das Land die wenig bekannte Südseite des Mondes erkunden? Fragt sich, wo Süden und Norden da ist. Und ja, auch die Bild springt darauf auf, Inder gelandet. Wem gehört jetzt eigentlich der Mond? Tja, der das Narrativ weiterhin bedienen darf. Und ach, hier haben wir ja ein Foto von der guten Weltkugel. Oder ist es gar kein Foto, sondern nur ja, ein Bild? Gibt es da einen Unterschied? Und ja, wer hat dieses Foto hier gemacht? Und wie kann es sein, dass... ja, da gibt es mehrere Fragen, allein die Beleuchtung. Fraglich. Und auch die Sterne im Hintergrund, sind die denn überhaupt zu sehen? Ist ja. Fragen über Fragen, will hier natürlich nicht irgendwen verwirren. Natürlich waren die Menschen auf dem Mond, die Erde ist rund. Und ja, wir vertrauen weiterhin der Wissenschaft. So, wir bleiben in den Lüften und kommen zu einem weiteren durchaus traurigen Thema. Ja, die Menschen sterben weiterhin ja, am Klima und so weiter. Wir wissen es. Ein Pilot ist gestorben. 5 Fälle von Herzinfarkten unter Piloten. Allein 3 Tote in einer Woche. Da gibt es sehr, sehr viele Einzelmeldungen weiterhin. Große Frage natürlich die Übersterblichkeit, die sich ja, weltweit weiter ausbreitet. Zu viele Menschen sterben und keinen interessiert, das heißt es bei Teleprotes. In den letzten beiden Jahren ist eine ausgeprägte Übersterblichkeit festzustellen. Erstaunlicherweise sind die zehntausende Menschen, die mehr gestorben sind, als erwartet wurde, kaum ein Thema in Medien und Politik. Ja, auch da gibt es natürlich keinerlei Grund dafür. Hier heißt es Studie über Mortalitätsdaten. Corona-Impfung verfrüht und hat Menschen geschadet? Nein. Die Zahl der Studien über Wirkung und Schaden der Corona-Impfung ist enorm. Ein Großteil davon ist jedoch mit falschen und fragwürdigen Methoden durchgeführt worden, die keinen wissenschaftlichen Wert haben. Die bis 2019 gültigen wissenschaftlichen Methoden wurden über Bord geworfen, was eine neue Studie nun zeigt. Und ja, alles gut. Wir haben ja Gott sei Dank eine politische Führung, die mit den Impfstoffherstellern bereits ausgemacht hat, dass dann niemand irgendwie Schuld trägt, weder Politik noch die Hersteller. Schadensersatzklage nach Corona-Impfung abgewiesen. Eine Zahnärztin wollte Schadensersatz von AstraZeneca, weil sie nach ihrer Corona-Impfung auf einen Ort taub wurde. Das Mainzer Landgericht wies ihre Klage jetzt ab. Ja, interessanterweise in Mainz. Das Ganze entschieden worden. Wahrscheinlich recht nahe bei der ja, berühmten Goldgrube. So, dann eine Studie aus Israel. Die Israelis werden ja vom einen oder anderen sogar als Versuchskaninchen bezeichnet, ja, zu einer großen Masse durchgeimpft. Und dort gibt es nun eine Studie, die zeigt, dass es ja, eine Beziehung zwischen der Impfung und Alzheimer gibt, nur als kleines Beispiel. Aber ja, wir sind uns weiter natürlich sehr, sehr sicher. Der Klimawandel ist das, was den Menschen in diesen Tagen am meisten schadet. Urologen besorgt wegen der Erderwärmung. Hitze könnte der Fruchtbarkeit schaden. Ja, hat natürlich auch keinen Zusammenhang mit den Handys, die da in den Hosentaschen versteckt werden seit 20 Jahren, aber ganz egal. Und ja, bitte, fühlt euch nicht sicher vor Corona, denn wie es aussieht, ja, geht es in einen weiteren Durchgang. Krankheit im Herbst, heißt es hier. Was bedeuten die steigenden Corona-Zahlen? Seit 6 Wochen verzeichnet das RKI einen Anstieg der gemeldeten Corona-Infektionen. Außerdem wird die Variante EG5.1 vermehrt nachgewiesen. Was bedeutet das? Das ist Eris, die Göttin der Zwietracht. Bei Erkältungssymptomen, Experte rät wieder zu Corona-Tests. Das RKI meldet wieder mehr bestätigte Corona-Fälle. Ja, ein Epidemiologe ruft bei Erkältungssymptomen zu Selbsttests auf. Man, ja, versucht es tatsächlich nochmal. Das glaubt es kaum. Und ja, sehr symbolische Meldung. Corona, Hollywood Studio. Für Test und Maskenpflicht wieder ein. Ja, ist alles eine Show. Ja, mehrere Mitarbeiter sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun führt ein großes Hollywood-Studio wieder Corona-Regeln ein. Und wo wir gerade in Hollywood sind, ja, hier werden Träume wahr. Der Hollywood-Schriftzug wird 100 Jahre alt und ein weiteres eventuell ebenfalls sehr denkwürdiges Jubiläum wird ebenfalls gefeiert. Vor 90 Jahren Nazi-Propaganda mit dem Volksempfänger. 90 Jahre Propaganda in Deutschland, natürlich auch ein Grund zu feiern. Nun gut, zurück zu Corona. Die Biden-Administration drängt die Amerikaner nun dazu, neue Covid-19-Booster injiziert zu bekommen. Er hat da auch gewisse Gelder freigegeben. Und ja, es ist eine neue Covid-Variante, Eris, wie gesagt, die uns nun ja wohl dazu zwingen wird, dass wir erneut die Masken aufsetzen. Ja, ich freue mich schon. Ich denke, hier sollte sich in den letzten Jahren jeder selbst eine Meinung und vor allem einen Standpunkt gebildet haben, um hier entsprechend ja diesen neuen Verordnungen dann auch entgegentreten zu können. Und ja, auch in Europa sieht es ähnlich aus. Wir befinden uns bereits in einer neuen Welle. Erste Experten empfehlen wieder Corona-Masken. Ja, in Großbritannien in diesem Fall steigen die Corona-Zahlen an. Experten raten deshalb, in der Öffentlichkeit wieder Masken zu tragen. Ich bin gespannt, ob es die Menschen nochmal schlucken werden. So, dann haben wir die Impfhersteller, über die wir schon gesprochen haben. Sie sehen eine Steigerung ihrer Aktienwerte, da der beiden Administrationen nun darauf abzielt, hier die Impfungen wieder zu forcieren. Und ja, Gott sei Dank sind die Impfstoffe von Moderna und Pfizer, BioNTech offenbar wirksam gegen die neue Subvariante Eris. Ja, Omikron hatte einen weiteren Abkömmling EG5, bekannt unter dem Namen Eris. Mehrere Hersteller teilten nun mit, dass ihre angepassten Stoffe in Studien wirksam gegen die Variante seien. Gott sei Dank. Endlich mal eine anständige Studie. Und ja, die neuen BioNTech-Impfstoffe sind auch Gott sei Dank kurz vor der Auslieferung. Also, ja, wir sind weiterhin in sicheren Händen. Die Wissenschaft macht es für uns. Man fragt sich auch, wie der Mensch diese ja, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren überstehen können, ohne eine etablierte Wissenschaft zu haben. Aber ja, auch das. Fragen über Fragen. So, und dann noch, dem Ende entgegenkommend, passend Sinn des Wortes, noch ein Blick nach Russland. So, hier heißt es bei Clandestine, Aufschlüsselungen der Biowaffen. Ich habe einen Screenshare gemacht und mich eingehend mit den neuesten russischen Vorwürfen über die US-Biowaffenproduktion in der Ukraine befasst. Ich decke alle aufgeführten Einzelpersonen und Organisationen ab, denen Russland vorgeworfen hat, biologische Krisen, die Welt erobert haben. Ein absolutes Must-See. Wir haben jetzt nochmal hier von Ralf Schäfer. Russland veröffentlicht 2000-seitigen Bericht, der beweist, dass der tiefe Staat und Big Pharma die Covid-Pandemie hergestellt haben. Russland hatte ohne sämtliche Beweise vorgelegt, die sich auf über 2000 Seiten Berichte belaufen, die seine Behauptungen in den letzten 18 Monaten belegen. Wir haben es auch immer wieder entsprechend dokumentiert. Besonders besorgniserregend sind die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine. Die Vereinigten Staaten haben Dutzende von staatlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen des Landes in ihre Projekte einbezogen, erklärte die Botschaft. Ja, und da kann man uns das Bildchen kurz anschauen. Haben wir es öfteren schon gesehen. Erkenne ich hier einen verpixelten Obama, einen Joe Biden, einen Hillary Clinton und wer ist das? Ja, George Soros, wer hätte es gedacht? Alles unter dem Deckmantel der Demokratischen Partei. Hier haben wir noch die berühmten Organisationen CDC. Ach, hat die CDC nicht bekannt gegeben, dass die neue Variante vor allem für die Geimpften eine große Gefahr ist? Oder habe ich mich da verhört? Weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir hier eine russische Recherche gesehen und böse Zungen sprechen auch hier weiterhin davon, dass das eines der Hauptgründe ist, wieso die Ukraine auf keinen Fall den Krieg verlieren darf. Und dann hat die Bild-Zeitung in dieser Woche noch einen drunter gesetzt. US-Autor ist sich seit Jahrzehnten sicher, Wuhan ist ein geheimes Biowaffenlabor. Ach nein, liebe Bild. So, und zu guter Letzt sind die Affenpocken noch zurück. Nein, nicht zu guter Letzt, ein paar habe ich noch. Wir blicken nochmal auf von der Leyen, Pfizer und Corona, ein gigantischer Steuergeldraubzug. Die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Co. wurden als Wundermittel und einziger Weg aus der Pandemie angepriesen. Doch schnell stellte sich heraus, dass sie weder in puncto Wirksamkeit noch in Bezug auf Immunität halten, was sie versprechen. Die Regierungen haben dennoch Milliarden Dosen davon geordert und Knebelverträge unterschrieben, die sie auf Jahre hinweg zur weiteren Abnahme verpflichten. Eine zentrale Rolle in den schmutzigen Deals spielt die EU-Kommissionspräsidentin, natürlich demokratisch gewählt, Ursula von der Leyen. Auch das für viele nicht mehr so ganz überraschend. Und ja, dann habe ich noch eine Anklage, die nun zugelassen wurde. Irgendein Schwurbler, ein Reichsbürger, ein Corona-Leugner, was auch immer, hat im Urlaub tatsächlich Christian Drosten als Massenmörder beschimpft. Und das sind natürlich Dinge, die in unserer beliebten Demokratie überhaupt nicht gehen. Und ja, wo wir gerade bei Prozessen sind, in der besten Demokratie aller Zeiten, ja, ist nun der Corona-Richter aus Weimar zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Das Ganze zwar auf Bewährung, allerdings ja trotzdem, er verbot die Maskenpflicht an 2 Schulen, hat dann natürlich krass in die Privatsphäre der Kinder eingegriffen, geht gar nicht. Und auch hier wurde ein Exempel statuiert mit Hausdurchsuchung und allem, was dazugehört. Ja, das beste Deutschland aller Zeiten. Und dass es auch so bleibt, nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit, wurde nun ein ja schon angesprochenes Gesetz in Kraft gesetzt. Welche Regeln nun für Facebook und Co. gelten, heißt es hier bei der Tagesschau, ein neues EU-Gesetz. Auf Facebook, X, TikTok, Google und vielen anderen Tech-Konzerne kommt in der EU eine Menge Arbeit zu. Sie müssen künftig genau prüfen, was auf ihren Plattformen passiert, sonst drohen hohe Geldbußen. Ja, es geht um das Gesetz über digitale Dienste. Dies soll gewährleisten, dass Plattformen und Suchmaschinen illegale Inhalte auf Seiten schneller entfernen als bislang. Für Nutzer wird es wiederum einfacher, solche Inhalte zu melden. Ja, wunderbare Sache. Und ja, hier wird natürlich darauf eingegangen, dass es natürlich nur für den Schutz des Einzelnen ausgelegt ist und ja, vor allem die Desinformation soll ja bekämpft werden. Große Frage hier weiterhin, was ist denn Desinformation? Vor allem, wer bestimmt, wer Desinformation verbreitet? Ja, heißt es, das ändert sich heute auf großen Plattformen. Chronologische Feeds, verbesserte Transparenz in der Werbung und mehr Schutz vor Manipulation, Gott sei Dank. Ab heute müssen sich große Online-Dienste wie Facebook und Google an neue EU-Regeln halten. Wir geben einen Überblick, welche Änderungen NutzerInnen erwarten können und was noch ansteht. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie weit sich das hier tatsächlich auch für ja, das ein oder andere alternative Medium auswirken wird. Ja, sind wir einfach gespannt. Im schlimmsten Fall muss man sich dann eventuell auf dezentrale Dienste verlassen. Wie gesagt, Telegram scheint dann noch relativ sicher, sei mal dahingestellt, bei einem dezentralen Dienst wie Nostra zum Beispiel, gibt es niemanden, den man da anschreiben kann. Aber ja, nur am Rande. So, ja, und zum Schluss möchte ich noch auf die Dinge eingehen, die man da am Ende des Tages vorhat, die natürlich ja, auch wünschenswert sind und die man auch medial schützen muss. Und ja, hier ein kleines Beispiel aus der Wirtschaft. 100 Städte wollen bis 2030 Fleisch, Milchprodukte und private Autos verbieten. 100 Städte haben eine Koalition mit der Bezeichnung C40 Cities Climate Leadership Group gebildet. Die C40 hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, um die Ziele des WEF bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Um das Ziel zu erreichen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Einwohner die folgende Liste verbindlicher Regeln einhalten werden. 0 Kilogramm Fleischkonsum, 0 Kilogramm Milchprodukte, 3 neue Kleidungsstücke pro Person und ja, ist das ein Witz, ich weiß nicht, 0 private Fahrzeuge im Besitz, 1 Kurzstreckenflug, weniger als 1500 Kilometer, alle 3 Jahre pro Person. Ja, und da haben wir ein paar Städte dabei, unter anderem Aarhus, also Amsterdam und so weiter, aber auch Berlin, Bonn, Essen, Frankfurt, Gütersloh, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Konstanz, Lausanne in der Schweiz, Ljubljana, München, natürlich darf man da nicht fehlen. Münster ist dabei, Pforzheim, ja, Wien natürlich auch und auch Zürich als alles im deutschsprachigen Bereich. Ja, nur als kleiner Vorgeschmack. In den USA geht man ähnliche Wege, heißt es, Bidens Alkoholchef sagt, dass die USA wohl Kanada folgen würde und den Bierkonsum in der Woche, also den Bierkonsum auf 2 Bier pro Woche reduzieren will. Was für ein Witz, wie es hier bei Folks News heißt. Hier nur noch 2 Bier pro Woche. Eventuell werden die dann in Eimern ausgeschenkt. Keine Ahnung. Also auch hier seht ihr, wie sehr man hier weiterhin versucht, in das Leben der Menschen einzugreifen. Und ja, noch eine. Ich lasse es wertfrei. Eine Meldung jetzt noch zum Schluss. Transgender Schachspieler wird es nun nicht mehr erlaubt sein in den oder bei den Turnieren der Frauen teilzunehmen. Schach ja ebenfalls ein Sport, aber ein Sport, der natürlich weniger auf die körperlichen Vorteile aus ist, sondern eine geistige Überlegenheit natürlich vonnöten hat. Und das impliziert ja hier tatsächlich, dass männliche Schachspieler oder dass Männer besser Schach spielen als Frauen, eventuell auch aufgrund von ja, strategischen Vorteilen und so weiter und so fort. Und ja, damit die Frauen hier weiterhin geschützt werden, hat man sich nun entschlossen, Männer und Frauen auch im Schach weiterhin getrennt zu halten. Eine Meldung, die, wie ich finde, die Absurdität unserer Zeiten relativ schön wiedergibt. So, das soll es für heute gewesen sein mit den Meldungen. Zum Schluss möchte ich noch ein kleines Video zeigen, das ich wiedergefunden habe. Ich habe das vor Jahren mal gefunden auf Twitter, fand es wirklich sehr aufschlussreich und auch sehr, sehr schön und habe das gestern bei meiner Recherche zufällig gibt es keine, ich weiß schon, es ist mir zugefallen und das möchte ich jetzt gern zeigen. Ja, ein Video zum Wolf und hier haben wir es. Das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Ich gehe hier auf Vollbild, mache hier den Ton an und ja, ich muss es nicht übersetzen, ich kann es kurz zusammenfassen. 1995 wurde im Yellowstone Nationalpark Wölfe wieder freigelassen und diese Wölfe haben die Freilassung der Wölfe hat dazu geführt, dass sich das ganze Ökosystem bis hin zur Führung der Flüsse regeneriert hat. Und ich fand das Video so schön. Zeige ich euch jetzt. Und ja, dann sage ich noch kurz Baba. Viel Spaß. Thank you. Ja, wunderbar, der Wolf. Eventuell auch kein Zufall, dass er ja in unseren Gefilden durchaus ungewünscht ist. So, ja, das soll es gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für die Unterstützung und ja, hoffe, dass ich das einigermaßen gut zusammengefasst habe diese Woche, an die man sich erinnern wird eventuell. Tja, wir werden sehen, wie sich die nächsten Tage und Wochen da gestalten. Ich denke, da ist weiterhin für einiges an Aufklärung gesorgt. Und ja, ich werde noch nicht ganz in meinen alten Rhythmus zurückkommen, werde jetzt die letzten Sommertage noch entsprechend genießen und auch nutzen natürlich anderweitig. Aber ja, ihr könnt euch weiterhin darauf verlassen, dass ich da zu gegebener Zeit auch wieder ein neues Video herausbringen werde. Ob das jetzt in der Mitte der Woche, nächsten Woche sein wird oder erst wieder am Wochenende, wird man sehen. In diesem Sinne, da ist alles Liebe, fühlt euch gedrückt, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen.